Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 4. Februar, 7.07 Uhr. Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Hier ist Malte Asmus. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Und selbstverständlich haben wir auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
DFB-Pokal-Rückspiel, Blamage für den 1. FC Köln.
Olympia 2021, verlegen oder durchziehen, ein Stimmungsbild aus Tokio.
Heimspiel in Garmisch, Romit Baumann und Andreas Sander blicken voraus.
Außerdem gibt es natürlich wieder unseren Top und unseren Flop des Tages, die Geburtstagskinder des Tages mit einer legendären Besetzung. Und wir haben wichtige Ereignisse, die sich am heutigen Tag in der Sportgeschichte zugetragen haben. Und da ist auch eine deutsche Handball-Sternstunde dabei. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Und wenn nicht jetzt, wann dann, haben wir auch noch den asketischen Thomas Tuchel, der heute bei uns verrät, warum er und vor allen Dingen womit er nach einem Sieg gegen Tottenham so richtig die Sau rauslassen will. Dürft ihr gespannt sein. Aber zum Start stellen wir natürlich unsere Frage des Tages und liefern wieder zwei Meinungen in je 40 Sekunden.
Ja, heute zu den Ergebnissen der Taskforce Zukunft Profifußball. 37 Menschen aus Politik, aus Wirtschaft und Gesellschaft hatten sich über 5 Monate hinweg mit der Frage beschäftigt, wie der Fußball, die Bundesliga der Zukunft aussehen könnte und wie auch die Entfremdung des Fußballs von seinen Fans rückgängig gemacht werden könnte.
Ja, und die Ideen der Taskforce hat die DFL in einem Thesenpapier zusammengefasst, in dem eine sportlich erfolgreiche und wirtschaftlich gesunde Bundesliga mit Gehaltsobergrenze gefordert wird, in der die Menschenrechte geachtet und geschützt werden. Es soll eine stärkere Bindung der Fans an die Vereine erreicht und für einen professionelleren Frauenfußball gesorgt werden. Und das alles soll bis 2030 umgesetzt sein. Kommt auch noch ein bisschen was dazu.
DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bezeichnete das Thesenpapier als großen Schritt und neues Kapitel für die Bundesliga, aber ist das wirklich so?
Nee, Stand jetzt ist es noch gar kein Schritt. Es wird in diesem Thesenpapier ja erstmal drüber nachgedacht, in welche Richtung überhaupt gegangen werden könnte. Allenfalls ist der Fuß ganz leicht angehoben worden, denn die Taskforce hat ja auch lediglich Handlungsempfehlungen niedergeschrieben, aus denen die DFL wiederum dann die Thesen im Endbericht formuliert hat. Und dabei schimpfen die Fanvertreter aus dem Gremium bereits, seien wichtige Konkretisierungen auch noch verloren gegangen. Und sowieso, verbindliche Vorschriften sind das alles nicht, nur Handlungsempfehlungen, über die auf der DFL Mitgliederversammlung dann sowieso erst noch abgestimmt werden muss. Und wenn man sich die Ergebnisse der jüngsten TV-Geldverteilung nochmal vor Augen führt, kann man in etwa erahnen, was da am Ende rauskommen könnte. Aber ein Urteil kann man sich seriös sowieso erst erlauben, wenn die Abstimmung erfolgt ist und klar ist, ob und welche der erarbeiteten Handlungsempfehlungen dann auch umgesetzt werden. Dann erst kann man sagen, ob es ein großer Schritt ist, ob es ein neues Kapitel ist, das geöffnet wird, oder ob die Taskforce vielleicht doch nur ein Feigenblatt war, wie viele Kritiker befürchten.
Ja, also ich finde es zunächst mal gut, dass sich die Bundesliga mit sich selbst beschäftigt und dass sie sich damit auseinandersetzt. Es ist eine Menge in die falsche Richtung gelaufen, die weder der Vereine noch der Fans lieb sein kann. Die Verbindung Fans und Verein ist nachhaltig gestört, das ist klar. Es ist aber auch eine Sache, an der beide Seiten ihren Teil dazu beigetragen haben. Ich finde es vermessen, von Entfremdung zu sprechen, wenn es um ein Milliardengeschäft wie den Profifußball geht. Das wird wirklich ein dickes Brett sein, das da zu bohren ist. Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Diskriminierung, insgesamt Respekt, Wertschätzung, alles Themen, die keine Einbahnstraße sind. Handlungsempfehlungen sind gut, aber in letzter Konsequenz müssen Taten folgen und wirklich, da muss was passieren, das ist klar, und es muss wehtun. Es muss wehtun, damit sich was bewegt. Es gibt viele Kritiker, die sagen, Achtung, viel heiße Luft, die Revolution fällt erstmal aus, die Taskforce hat das Allheilmittel für die Beseitigung der offensichtlichen Missstände nicht gefunden. Aber ganz ehrlich, wer damit rechnete, der ist ja auch ziemlich naiv. Das dauert.
Auf jeden Fall. Und was denkt ihr darüber, über die Reformvorschläge der Taskforce Zukunft Profifußball? Schickt uns gern eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028, 0331 298 5028, und am besten nur Sprachnachrichten, und die Sprachnachricht dann mit den Worten Stand jetzt in eurem Namen beginnen. Dann können wir euch hier in der Sendung zitieren. Ich denke, das Thema, das riecht doch nur wirklich mal zur Diskussion an. Unbedingt
wirklich
mitmachen.
Ja, gerade bei diesem Thema. Einfach mal eine Meinung her. Ich möchte das gerne wissen. Boah, das umtreibt mich auch, dieses Thema. Ich finde, das ist wirklich ein essentielles Thema. Ist für mich schwierig. Ich würde gerne eure Meinung hören.
Stand jetzt. Aktuell.
Auch der zweite Teil des Achtelfinals im DFB-Pokal hatte es in sich, bot einiges an Spannung und dabei machte eigentlich wenig überraschend der erste FC Köln von den auf dem Papier favorisierten Teams die schlechteste Figur, wobei auch die Schiris nicht ganz ohne Fehl und Tadel waren, aber es war auch der Abend der Torhüter. Einer patzte und zwei wurden mehr oder weniger zu Matchwinnern. Das arbeiten wir alles auf mit Yannick Meyer vom Anschlusstreffer-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Hallo Yannick.
Hi Malte, grüß dich.
Das Spiel der Kölner bei Jahn Regensburg. Sie sind am Ende rausgeflogen im Elfmeterschießen, aber das war ein ziemlich turbulentes Spiel. Schon die erste Hälfte hatte eigentlich alles, was man so von so einem Pokalschlager eigentlich erwartet, oder?
Ja, das war Wahnsinn. Also ich fand, Köln hat unglaublich stark begonnen, hat dann auch durch Jakobs ein Tor gemacht und auch Dennis, der Neuzugang, Emanuel Dennis hat ja ein Tor gemacht, den ich übrigens allgemein sehr stark fand. Und dachte man natürlich so, ja, Favorit für 2-0 schon nach 25 Minuten durch sein. Aber denkst du was, ne? Dann macht Regensburg das 2-1. Auf einmal, eigentlich Köln macht alles richtig, drückt dann noch aufs Dritte, macht eigentlich das 3-1, dann kurioserweise wird dann auch Abseits entschieden und dann fällt eben nicht das 3-1, es bleibt beim 2-1 und wie im Fußball ist, macht dann Regensburg noch vor der Pause 2-2. Ne?
Und so geht's dann dahin und dann der von dir eben schon gelobte Denis, der verschießt dann in der zweiten Hälfte einen Handelfmeter für die Kölner, beziehungsweise Keeper Meier von Regensburg, wir können es auch positiv formulieren, hält ihn. Tja, und damit kommt's dann zur Verlängerung und letztlich zum Elfmeterschießen, wo dann die Regensburger die Oberhand haben. Aber warum hat Köln dieses Spiel, was sie eigentlich im Griff hatten, du hattest es gesagt, sich wieder so aus der Hand nehmen lassen?
Das ist schwierig, also Köln müsste eigentlich auch selbstbewusst sein, haben jetzt am Wochenende auch ein ganz gutes Spiel gegen Bielefeld gemacht. Ich fand sie dort vor allem in der Offensive auch gut. Bitter für den FC war natürlich dann auch die Verletzung von Marius Wolf, der dann ja schon in der ersten Hälfte raus musste. Aber natürlich als Bundesligist darfst du das natürlich nicht nehmen lassen. Wenn du 2-0 in Regensburg führst, musst du es auch mit nach Hause nehmen. Aber wir wissen alle, wie das im Fußball ist. Ne? Kriegst einen rein, fängt der Kopf an zu ackern und dann machst du eigentlich danach direkt ein Tor. Ist eigentlich super, super von der Psychologie her. Aber wenn das dann eben nicht gegeben wird, ist es dann eben ein Vorteil für den Gegner, weil der Gegner sich dadurch natürlich nochmal mehr pusht, weil der eben dieses Tor jetzt verhindern konnte. Und ja, für dich selber ist es eben absolut kacke und dann ist eben so dahin. Und dann am Ende war es eben Glück oder Pech im Elfmeterschießen. Und Köln hat jetzt durch Meret und Horn durch die verschlossenen Elfmeter den Kürzeren gezogen. Ne?
Und ist damit raus. Und das sowieso nicht so große Selbstvertrauen der Kölner, obwohl das ja durch Erfolge in der Bundesliga gerade wieder so ein bisschen am Aufsteigen war, ist damit wahrscheinlich wieder im Keller.
Denke ich auch. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ne? Weil es wird auch für Köln jetzt wichtig sein, sich eben da unten rauszuarbeiten. Vor allem, man hat jetzt einen wichtigen Schritt gemacht am Wochenende, diesen Dreier. Man steht auf Platz 14, könnte da jetzt am Wochenende Derby gegen Mönchengladbach dann anknüpfen. Extrem emotional aufgeheiztes Spiel, auch durch Fans, die wollen da unbedingt einen Sieg sehen, die wollen da zumindest einen Punkt sehen. Und deswegen hätte es ihnen gut getan, hier einfach nicht sich nochmal Selbstvertrauen zu holen, das Ding hier souverän über die Bühne zu bringen. Haben sie nicht geschafft. Ist ärgerlich und wird sicherlich auch Markus Gisdol heftig kritisieren.
Stuttgart gegen Gladbach. Springt das zu kurz, wenn man sagt, den Stuttgartern wurde ein Torhüterpatzer von Bredlow zum Verhängnis?
Ich denke schon. Also erstmal muss ich sagen, dass ich es cool finde von beiden Trainern, dass hier die zweiten Torwerte spielen im Pokal, weil ich einfach sagen muss, dass auch die zweiten Torwerte in der Regel ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Stuttgart hat ja letztens sogar mit Bredlow verlängert und dort sogar in der Pressemitteilung auf Twitter zum Beispiel geschrieben, dass Bredlow bei vielen anderen Bundesligisten ein erster Torwart wäre. Hier sah natürlich unglücklich aus. Und ich glaube auch, dass das viel damit zu tun hat, dass ihm eben einfach die Matchpraxis fehlt. Weil du musst eben als Torwart einschätzen können, gehe ich bei dieser Situation raus, gehe ich nicht raus. Und ja, er hat eben falsch eingeschätzt. Und wenn er da rausgeht, muss er den Ball haben, ganz egal wie. Und er springt dann hoch, dachte eben, wird ein Lupfer, hat er natürlich auch vertan, ist aber auch alles egal. Geht er raus, muss er ihn haben. Ansonsten muss er eben auf der Linie bleiben. Das ist meine Meinung dazu.
Und der Ball war am Ende drin und Gladbach damit weiter. Insgesamt verdienter Sieg für die Gladbacher?
Boah, tue ich mich schwer mit. Also für mich ein klassisches Unentschieden-Spiel. Ich fand auch vor allem nach der Pause war Stuttgart wirklich agil, war dran. Kalajdzic mit einer guten Chance, González mit einer guten Chance. Hätten die Schwaben eigentlich noch den Ausgleich machen müssen. Haben sie aber nicht. Und dann hat Gladbach das qualitativ sehr gut gemacht. Das Tor von Thuram war natürlich super. Mhm. Und Plea ist halt auch eiskalt und nutzt dann diesen Fehler von Kobel aus. Deshalb, dann die Kaltschnäuzigkeit der Borussen am Ende und vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung belohnt wird.
Kaltschnäuzigkeit, die sie ja am Anfang der Saison nicht immer hatten. Da hatten sie ja dann noch Führung aus der Hand gegeben.
Genau, und ich dachte schon, es kommt zum Déjà-vu. Ja. Weil in der 93. Minute gab es ja ein vermeintliches Handspiel im Borussen-Strafraum. Und da dachte ich schon, jetzt kommt es wie im Ligaspiel. Und dabei ist es ja auch so, dass Gladbach lange Zeit 2-1 vorne lag und dann das 2-2 in den letzten Minuten reinbekommen hat. Durch ein Handspiel, ne? Mhm. Elfmeter. Aber diesmal wurde er nicht gepfiffen, was auch richtig so war.
In dem Fall war es richtig, genau. Und die Gladbacher sind weiter. Ja, und Wolfsburg gegen Schalke. Da kann man aber sagen, Kuhn Castells war der Matchwinner beim 1-0. Gut, neben Wout Weghorst.
Auf jeden Fall. Also auf der einen Seite Kuhn Castells, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, Hoppe ich sage, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung hat, wenn er ein bisschen gestandenerer Bundesligaspieler ist, dann macht er davon auch einen rein. Ne? Mhm. Ist, denke ich mal, alternativlos gut, auch mit der riesengroßen Chance. Aber man kann, denke ich mal, festhalten, was Schalke auf jeden Fall Mut machen sollte. Natürlich, man ist ausgeschieden, das ist wieder mal frustrierend, aber man hat absolut mitgehalten mit dem VfL Wolfsburg, was in letzter Zeit, in den letzten Spielen der Bundesliga nur sehr, sehr wenigen Teams gelungen ist. Und das ist, denke ich mal, schon ein Mutmacher für den abgeschlagenen Tabellenletzten.
Ja, aber trotzdem natürlich eine Niederlage. Aber positiv könnte man auch sagen, sie haben jetzt die Möglichkeit, sich ganz auf den Abstiegskampf zu konzentrieren. Pokal ist weg, also keine Ablenkung mehr. Jetzt geht es wirklich nur noch um den Klassenerhalt.
Ja, das kann man immer so sehen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde immer diese Pokalabende, dadurch kannst du halt einen extremen Push bekommen. Also du kannst da jetzt einen extremen, stell dir mal vor, die hätten heute Abend hier gewonnen, stehen jetzt im Viertelfinale, bekommen dort vielleicht sogar einen vermeintlich leichteren Gegner mit Essen oder Kiel zugelost, haben dort die Chance aufs Halbfinale. Ich glaube, das pusht die Mannschaft eher, als dass sie die runterzieht. Weil ob du jetzt in der Woche trainierst oder eben dieses eine Spiel, Pokalspiel mehr hast, ich sage, das macht jetzt nicht den großen Unterschied. Und wie gesagt, es gibt dir halt einen deutlichen Push.
Aber glaubst du, dieser Push, kommt der wirklich jetzt durch auch eine knappe Niederlage? Ist das was, was die Mannschaft mitnehmen kann? Einige Spieler haben geweint auf dem Platz.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube es leider nicht. Also man muss ja nur aufs Programm schauen. Ne? Jetzt hat man RB Leipzig, dann fährst du zu und nur in Berlin. Da kannst du sagen, ja, vielleicht löst du einen Punkt. Danach kommt Dortmund zum Derby. Also das Programm ist einfach zu schwierig. Mhm. Und ich glaube halt, dass man zu Hause jetzt gegen Leipzig nichts holen wird. Und dann ist eben dieses, was vielleicht ein bisschen positiv von dem Spiel jetzt hängen geblieben ist, auch schon wieder weg, verflogen. Und deswegen glaube ich halt, dass der Spielplan es leider nicht möglich macht, dass Schalke da jetzt irgendwie was Gutes mit rausnimmt.
Und RB Leipzig hat sich schon mal warm geschossen. Die haben 4-0 gegen den VfL Bochum gewonnen. Favoritenstellung klar untermauert. Gibt es eigentlich nichts zu meckern. War jetzt nicht glanzvoll, aber es war souverän.
Vor allem in der ersten Halbzeit war es sehr effizient. Und was man dazu natürlich auch noch sagen muss, zweite Liga, VfL Bochum, da haben jetzt natürlich auch vorne die beiden Spieler gefehlt oder saßen auf der Bank, wurden geschont, die dann normalerweise das Ding regeln, ne? Mit Robert Schul und Simon Zoller. Mhm. Wenn die beiden nicht dabei sind, das ist schon mal, sag ich mal, ein herber Qualitätsverlust. Ja, und auch daran, denke ich mal, sieht man, der VfL will dieses Jahr die Chance nutzen, vielleicht wirklich aufzusteigen, den Sprung wirklich in die erste Liga zu schaffen. Und ich denke mal, bei ihnen kann man wirklich sagen, dass dort der Pokal jetzt vernachlässigt wurde und dass sich dort eben auch wichtige Spieler heute nicht verletzen sollten. Und natürlich hätte man es gerne mitgenommen, aber man ist auch realistisch genug und man weiß auch genau, selbst wenn man hier mit der A-Mannschaft gespielt hätte in Leipzig, hättest du im Normalfall keine Chance gehabt.
Unser Kollege Yannick Meyer vom Anschlusstreffer-Podcast. Yannick, vielen Dank.
Gerne.
Stand jetzt aktuell.
In weniger als 6 Monaten sollen sie eigentlich losgehen, die Olympischen Spiele in Tokio. Dann sollen sie eröffnet werden. Doch die Vorfreude auf das sportliche Großevent ist getrübt. Die Unsicherheiten stand jetzt einfach riesengroß. Können die Spiele ausgetragen werden? Können sie vor allem sicher ausgetragen werden? Mit Publikum oder doch ohne? Oder sollten sie nicht lieber doch abgesagt werden, weil die Gefahren einfach viel zu groß sind? Die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID und von AFP, die haben sich in Tokio umgehört und ein kleines Meinungsbild eingeholt. So zum Beispiel bei Kazuo Okano, der ist Fackelläufer und hat daher auch ein ganz besonderes eigenes Interesse daran, dass die Spiele wie geplant über die Bühne gehen können. Ich wäre sehr glücklich darüber, selbst wenn es ohne Zuschauer wäre. Das ist eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt. Würden die Spiele nicht in Japan ausgetragen, hätte ich die Chance wahrscheinlich nie bekommen. So eine Chance als Fackelträger kommt nicht wieder. Wenn es möglich ist, ich würde es gern tun. Aber es geht Kazuo Okano dabei nicht nur um sich selbst, er denkt auch an die Sportler. Viele Athleten wollen nach den Spielen in Tokio ihre Karrieren beenden. Wenn ich an die denke, dann wäre ich dafür, die Spiele auf jeden Fall durchzuziehen. Etwas anders sieht es Maita Rumi. Sie hatte sich eigentlich auf ihren Einsatz als Volunteer bei den Taekwondo-Wettkämpfen gefreut. Doch jetzt blickt sie mit eher gemischten Gefühlen in den Sommer voraus und fragt sich, was wären das bloß für Spiele, wenn sie ohne Zuschauer durchgezogen würden? Sie würden sich dann ja auch nicht mehr von normalen Sportevents unterscheiden. Komisches Gefühl, gerade wenn man sich über Olympische Spiele unterhält. Andererseits, Olympische Spiele mit Publikum würden in der aktuellen Pandemielage auch irgendwie deplatziert wirken, sagt sie. Wenn sie die Spiele durchdrücken, in der jetzigen Situation mit tausenden Infizierten in vielen Ländern, dann würde die Welt auf uns mit Verachtung gucken, uns für selbstsüchtig halten. Mir würde es damit nicht besonders gut gehen. Deshalb Ihre eindringliche Empfehlung an die Organisatoren der Spiele? Ich denke, es wird schwierig, die Spiele im Juli auszurichten. Wenn wir die Chance haben, sie nochmal zu verlegen, sollten wir es tun. Ja, verlegen oder nicht verlegen, was ist denn eure Meinung zu diesem Thema? Wir würden gerne eine Sprachnachricht von euch bekommen, wo ihr eure Meinung artikuliert unter 0331-298-5028. 0331-298-5028 könnt ihr uns eure Meinung mitteilen als Sprachnachricht. Würden wir uns drüber freuen und gerne auch hier in der Sendung zitieren.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Ja, wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind und die sportlichen Geburtstagskinder dieses Tages? Und was passiert am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Und es ist einiges passiert. Wir erzählen es euch in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist, dass sich Vorurteile oft genau als das entpuppen, was sie sind, nämlich Vorurteile. Ihr hättet doch sicher auch gedacht, dass sich E-Sportler und Gamer durch die Bank schlecht ernähren, oder? Tun sie gar nicht. Im Gegenteil, das fand jetzt die Sporthochschule Köln heraus. E-Sportler, haben die Kölner Wissenschaftler ermittelt, vor allem professionelle E-Sportler, ernähren sich demnach sogar gesünder als der Durchschnitt. Weniger Zucker, häufiger vegetarisch oder vegan, nur bei Energy Drinks, da langen sie dann doch zu häufig zu im Vergleich zum Durchschnitt, also sind doch nicht alle Vorurteile unbegründet, aber die meisten.
Ach, und jetzt ist etwas, da kann man sich wirklich gegen den Kopf schlagen und denken, oh mein Gott, das musste ja passieren. Alle haben sich darauf gefreut. 14-tägige Quarantäne vorher dafür in Kauf genommen, haben sich wirklich diszipliniert. Jetzt ist die Vorfreude auf die Australian Open in Melbourne, also ich will nicht sagen dahin, aber sie hat auch einen erheblichen Dämpfer erhalten. Das erste Grand Slam Turnier des Jahres könnte zum Flop werden, denn ein Hotelangestellter wurde positiv auf Covid-19 getestet. Laut australischen Medienberichten müssen sich nun, Achtung, 500 bis 600 Spieler und Offizielle der Australian Open Bubble in Quarantäne begeben, weil sie möglicherweise Kontakt mit diesem einen Hotelangestellten hatten.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gratulieren heute wieder stellvertretend einigen Geburtstagskindern, wünschen Happy Birthday natürlich nicht nur denen, die wir nennen, sondern allen, die heute tatsächlich ihren Ehrentag begehen und fangen an mit einem, der am 4.2.1912 das Licht der Welt erblickte, Byron Nelson, einer der besten Golfer aller Zeiten, der US-Amerikaner, der gewann in seiner Karriere 5 Majors und vor allen Dingen 1945 in seinem besten Jahr sage und schreibe 19 Turniere.
Ja, von einem Golfer kommen wir jetzt zu einer Football-Legende. Am 4. Februar 1959 wurde Lawrence Taylor geboren. Der Amerikaner von den New York Giants gilt als ja vielleicht der beste Linebacker in der Geschichte der NFL.
Und einer der besten Skifahrer der Schweiz hat auch Geburtstag. Pirmin Zurbriggen wird heute nämlich 58 Jahre alt. Schweizer Skirennläufer, einer der Dominatoren des Weltcups in den 80er Jahren. Er wurde Olympiasieger, 4-mal Weltmeister. Er gewann den Gesamtweltcup und natürlich auch 40 Einzelrennen.
Und 2 Grand Tours gewann er in seiner Karriere. Stand jetzt unser letztes Geburtstagskind des Tages. Der wird heute 30. Runder Geburtstag. Wir gratulieren Nairo Quintana. Der Kolumbianer wurde 2014 den Giro gewonnen und 2016 auch bei der Vuelta triumphiert. Nur bei der Tour hat es bisher nicht geklappt. 2-mal war er da nur Zweiter.
Heute in der Sportgeschichte.
Und natürlich haben wir auch wieder die großen Geschichtsbücher des Sports durchgewühlt und die wichtigsten, kuriosesten Ereignisse zusammengetragen, die am 4. Februar so in der Geschichte passiert sind. 1897 wurde auf dem Halensee in Berlin das älteste verzeichnete Eishockeyspiel in Deutschland ausgetragen. Und da standen sich gegenüber der Akademische Sportclub Berlin auf der einen und eine Studentenmannschaft auf der anderen Seite. Und der Sportclub, der gewann am Ende mit 11-4.
Welch eine tolle Story. Ich würde sagen, 100 Jahre später, so um 1997, habe ich auch auf dem Halensee mit Freunden Eishockey gespielt. Herrlich. Hätte ich das mal
Hast
gewusst,
hätte... Hast du auch
gewonnen? Ja, an Erfahrung habe ich gewonnen. Aber das war so dieses Klassische mit dem Schneeschieber vorher das Eis freigeschoben, aus dem Schnee eine Umrandung gemacht und der Puck, wenn der dran vorbeigeflogen ist, landete dann im Schneeberg. Entschuldigung, dieser kleine Ausritt. Aber das fällt mir gerade bei deiner schönen Geschichte zum Halensee in Berlin ein. Herrlich. Naja, ich mach mal weiter. 1924 nämlich, da feierte Norwegen bei den Olympischen Spielen in Chamonix einen Sweep in der nordischen Kombination. Torleif Haug gewann sein drittes Gold bei den Spielen und seine Teamkameraden Tor Alf Stromstad und Johan Grotumsbraten komplettierten dann das Podium.
Ja, 1997, an diesem Tag, durchbrach Mario Lemieux eine Schallmauer in der NHL. Er wurde zum 7. Spieler in der Geschichte der Liga, der die 600-Tore-Marke durchbrach. Jetzt muss ich dich fragen, hast du auf dem Halensee auch 600 Tore gemacht?
Um Gottes Willen. Ich habe, glaube ich, keine 3 gemacht. Aber ich habe mich oft auf den Po gesetzt. Ist ja auch was.
Immerhin.
2007, da kommen wir jetzt dazu, was wir anfangs schon so angeteasert haben mit wenn nicht jetzt, wann dann? 2007 ereignete sich am 4. Februar ein, das können wir so sagen, Wintermärchen. Die deutschen Männer der Handballnationalmannschaft gewannen das Weltmeisterschaftsfinale in der Köln Arena gegen Polen mit 29-24. Weltmeister im eigenen Land. Den Handballern glückte das, was den Fußballern im Jahr zuvor verwehrt geblieben war.
Stand jetzt. Aktuell.
Die Herren des Deutschen Skiverbandes, die blicken in dieser Woche voller Vorfreude auf den Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen voraus. Freitag geht's die Kandahar hinunter mit einem Super-G. Am Samstag steht dann die Abfahrt auf dem Programm und mit von der Partie bei den deutschen Herren sind auch Robert Baumann und Andreas Sander. Und die haben vorab schon mal ihre Gefühlslage erläutert. Mit welchen Erwartungen geht denn Robert Baumann ins Heimrennen?
Vorfreude ist natürlich groß. Also ich habe schon richtig coole Erfolge gehabt in Garmisch. Mein letztes Stockerl war auf der Kandahar. Bin da um ein Hundertstel am Abfahrtssieg vorbeigeschrammt. Und wenn ich noch an letztes Jahr erinnert, haben wir ein Bomben-Teamergebnis gehabt, wo wir, glaube ich, 6 Leute in die 30 waren, wenn ich mich noch richtig erinnere. Tomse Heimsieg natürlich. War richtig eine coole Sache für uns.
Und damit es auch dieses Jahr wieder so wird, worauf kommt es auf der Kandahar an?
Enges Rennen wird nachher zu erwarten sein. Also der untere Teil, das Flachstücke, ist sicher mitentscheidend dann. Und großer Faktor wird nächste Woche auch mit Sicherheit das Wetter sein. Also es sind ja einige Plusgrade angesagt. Hofft, dass nicht allzu feucht wird, die ganze Sache. Wäre eine richtige Challenge werden.
Wie hat sich denn das DSV-Team darauf eingestellt? Gut, die waren jetzt ein paar Tage in Tarvisio im Trainingslager.
Ähnliche Bedingungen, schätze ich mal. Also war auch eher frühlingshaft und glaube, wir sind gerüstet.
Sieht sich denn auch Andreas Sander gut gerüstet? Das Programm, die Saison ist ja schon ziemlich eng getaktet.
Ja, nach Kitzbühel war ich jetzt doch sehr müde, sehr geschlaucht und habe auf jeden Fall viel Schlaf gebraucht. Das war extrem anstrengend, gerade mental. Sehr, sehr fordernd dieses Jahr mit den 3 Rennen, dann auch noch über 4 Tage verteilt. Mit dem Pausetag war es zwar gut, aber irgendwie mental schaltet man dann, glaube ich, doch nicht so ab. Ich habe die Pause genutzt, habe mich ausgeschlafen, habe auch jetzt wieder 2 Tage trainiert, habe etwas gebraucht, um in den Rhythmus wiederzukommen, in Skifahren, war etwas müde und heute mit dem Abschlusstag locker Riesenstar im Training in Tarvisio war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich fühle mich wieder bereit, nutze jetzt nochmal die 2-3 Tage daheim, um mich zu erholen, aber auch natürlich, um die ein oder andere körperliche Fitnesseinheit zu machen, einfach nur für regenerative Maßnahmen und leichte Spannungsmaßnahmen im Rumpfbereich. Also jetzt keine große Fitnessverbesserung, natürlich, aber versuchen wieder aufs Fitnesslevel zu kommen, dass ich dann zum Wochenende in Garmisch topfit bin.
Und das auf einer Piste, die ihm liegt oder nicht? Wie schätzt Andreas Sander das ein?
Die Strecke, also die Kandahar, liegt mir extrem. Ich freue mich jedes Mal drauf, auch wenn wir leider heute dieses Jahr nicht die ganze Strecke fahren können, wird es wieder was ganz Besonderes.
Wie wirkt sich denn diese Verkürzung der Strecke aus?
Da wir nicht ganz von oben fahren, fällt der erste schwierige Teil weg. Aber ich denke, gerade Ausfahrt, Trögelhang ist sehr, sehr entscheidend. Das Speed, von diesem Speed, den man da mitnimmt, lebt man dann bis Einfahrt Eishang. Eishang ist sehr technisch, Einfahrt Hölle ist immer sehr, sehr viel drin. Da ist sehr, sehr viel Zeit drin. Und aber ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, am Ende wieder Ausfahrt Fischschneise. Da kann man nochmal viel verlieren bzw. wieder rausholen. Es wird meistens eben nicht die perfekte Fahrt in Garmisch, weil es sehr, sehr dunkel, sehr, sehr unruhig ist, aber es wird meistens ein sehr, sehr spannendes Rennen. Und gerade auf das spannende Rennen freue ich mich, weil alles möglich ist. Ich mich in einer guten Verfassung fühle und deswegen ist in Garmisch auch wieder wie in Kitzbühel alles möglich.
Alles möglich. Freitag 11.30 Uhr wird der Super-G der Herren in Garmisch ausgetragen. Am Samstag um 11.30 Uhr steht dann die Abfahrt auf dem Programm.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Es gibt wieder einige sportliche Ereignisse und wir haben für euch so ein paar rausgepickt.
Die zweite Runde der Club-WM im Fußball steht an. Tigres gegen Ulsan, Hyundai und Al-Duhail gegen Al-Ahli.
Eishockey auf dem Halensee in Berlin. Ah, nee, stopp, das stimmt nicht. DEL, 15. Spieltag. EHC München, Schwenninger Wild Wings und die Augsburger Panther empfangen die Adler aus Mannheim.
Und auch Fußball wird gespielt in der Premier League, 22. Spieltag. Tottenham gegen Chelsea. Und wenn der FC Chelsea das gewinnen sollte, dann lässt Thomas Tuchel mal so richtig fünfe gerade sein, mal so eine richtig rasierte Sau raus.
I would prefer maybe a gin tonic if we win against Tottenham instead of a beer. I'm not the beer guy, I'm not the wine guy. And my consume of alcohol goes very, very close to zero. But still, don't confuse it. We can celebrate and we can have a good time. It's no problem.
Glaubt man gar nicht bei Thomas Tuchel, ne? Der ist richtig locker, da wirkt er jetzt in England.
Du, aber insgesamt muss ich jetzt mal sagen, ich habe ihn ja schon, okay, passt jetzt nicht zur Terminvorschau, aber Thomas Tuchel in Frankreich, er hat die Sprache wirklich gut drauf gehabt. Jetzt artikuliert er sich auf Englisch, vielleicht ja noch ein bisschen leichter, aber auch da richtig gut, richtig entspannt, richtig locker. Man muss ihn als Typ nicht mögen, aber Respekt vor dem, was er da macht, da habe ich schon, muss ich ehrlicherweise sagen. Gucken wir mal Handball Champions League. Also ne, gehen wir mal von der einen Champions League, wo er auch im Finale im vergangenen Jahr war, zur Handball Champions League. In der Gruppe A wird Handball gespielt. Brest HC Meschkow empfängt Flensburg. Und in der Gruppe B spielt der THW Kiel gegen Motor Zaporozhye.
Und im Tennis, da geht der ATP Cup weiter. Deutschland gegen Serbien steht auf dem Programm. Da ist ja unter anderem auch der Joker dabei. Und da kommt es zum Duell Joker gegen Zverev.
Und es wird auch ein bisschen Darts gespielt in der Premier League.
Das findet heute statt und wir sind dann natürlich morgen wieder für euch da, hier bei Stand jetzt.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob dann auch so lustige Namen hier wieder mit am Start sind, wie wir sie eben gerade hatten. Hier ist Thoralf Strömstad Johann Grottumsbraten, alle Heiliger. Aber gut, wir haben es ja hinter uns. Also, morgen 7.07 Uhr mit neuen Fashion-Namen und natürlich mit uns beiden. Bitte gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren und gerne auch eine Bewertung hinterlassen und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und schöne Namen und natürlich auch jede Menge Geschichten aus der Welt des Sports, Gegenwart, Historie, Vergangenheit, Zukunft, also alles, was geht, haben wir hier. Und deshalb sagen wir auch für die Zukunft. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andres Wurmstad
und Malte Asmusröd.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.